Ja, ich freue mich, dass ich weiß nicht, so jetzt. Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Ich glaube, es ist schon ein Jahr her. Ich weiß gar nicht, wann ich bei euch das letzte Mal war. Ich sehe, da wird übersetzt, gell? Also ich muss nicht so schnell sprechen und deutlich. Genau. Ich habe euch was mitgebracht. Was ist denn das? Seht ihr das? Sagt laut. Ein Ladekabel für ein Handy. Ja? Für was kann man denn, was hat das für einen Nutzen, das Kabel? Ja? Man kann ein Handy damit aufladen. Wir haben heute eine Lektion darüber gesprochen. Ein Handy gehört fast schon zum Brot dazu. Also man nutzt es fast täglich. Ann und ich, wir waren über Ostern in einer Ferienwohnung und haben uns bewusst entschieden, wir nutzen das Handy mal nicht, um irgendwie zu chatten oder es gut online zu nutzen, außer für die Videoübertragung von Youth the Mission. Und aber ein Handy ist ein nützlicher Gegenstand, kann nützlich sein, kann auch ablenken, ja, ganz klar. Aber ein Handy hält eine gewisse Zeit und dann irgendwann kommt dieses Kabel ins Spiel, ja. Danach muss man es wieder aufladen. Und das Kabel hat aber keinen Nutzen, wenn was nicht passiert mit diesem weißen Stecker. Wo muss der hin? In die Steckdose, ja. Also wir müssen uns mit der Kraftquelle verbinden, wenn wir weiter leben wollen. Wenn wir ein geistliches Leben führen möchten, dann müssen wir uns mit der Quelle von geistlicher Kraft verbinden. Und wer ist diese Quelle? Gott. Ja? Wir haben zwar einen Akku, der hält aber nicht ewig. Ja? Wir können manchmal so tun, als ob wir gute Christen sind und den Akku nutzen. Ja? Unser Handy läuft und läuft. Und irgendwann ist der Bildschirm schwarz. Und dann kannst du so viel drücken, wie du willst und kannst so viel machen, wie du möchtest oder schütteln. Es geht nicht mehr an, weil der Akku leer ist. Und dann müssen wir mit dem Kabel uns verbinden und dann das Kabel in die Steckdose reinstecken, damit wir wieder Energie bekommen. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Und dieses Kabel ist wie das Gebet. Ja, das Kabel ist die Verbindung zu unserem himmlischen Vater. Und das Gebet ist das Gleiche. Ellen White beschreibt es, das ist meine Lieblingsautorin übrigens, sie beschreibt es, dass das Gebet das Atmen der Seele ist. Und so wie das Ladekabel für ein Handy wichtig ist, damit es weiter funktioniert, so ist das Gebet quasi die Verbindung zur Stromquelle, nämlich die Verbindung zu Gott. Jemand hat mal gesagt, wenn du am Tag viel Zeit hast, um Gutes zu tun, wenn du am Tag keine Zeit gefunden hast zu beten, dann hast du ganz bestimmt gute Dinge getan, die Gott überhaupt nicht wollte und hast das Beste versäumt. Wenn wir vieles Gutes tun, ja, und wir sind oft beschäftigt, also eins der Hauptsätze, die ich höre, wenn ich mit Menschen rede, ist, ich habe keine Zeit. Ja, wenn ich frage, können wir was machen, hast du da oder da, ich habe keine Zeit dafür. Und warum? Weil wir so beschäftigt sind. Das Gute ist immer der Feind des Besten. Man denkt, man macht was Gutes, man arbeitet sogar für Gott. Ja? Viele Prediger sind sehr beschäftigt oder wenn ihr ein Amt in der Gemeinde habt und ihr denkt, ihr macht viel Gutes, aber wenn das Gute uns vom Besten fernhält, ist alles Gute nicht gut genug. Könnt ihr dem folgen? Wenn uns das Gute vom Besten fernhält, dann ist das Gute nicht mehr gut. Der Teufel, der verführt die Welt zum Bösen. Ja, Menschen, die Gott nicht kennen, die verführt er zum Bösen, die machen böse Dinge oft. Ja. Aber die Menschen, die Gott kennen, die verführt er zum Guten, damit sie von dem Besten keinen Gebrauch machen. Und für mich, was ich in diesem Studium gesehen habe, ist, dass das Beste ist die Verbindung zu Gott. Ja. Das Handy hält eine gewisse Zeit, aber wenn wir uns nicht mit der Stromquelle verbinden, mit Gott, der unerschöpflich ist, dann wird irgendwann mal unser Akku ausgehen und alles Gute vorleben, so tun als ob, hat keinen Nutzen mehr. Wir gehen aus und wir sind unbrauchbar. Ein Satz, den ich gelesen habe, hat eine sehr große Warnung auf mich, also einen sehr tiefen Eindruck hinterlassen. Leute, die so viel zu tun haben, dass sie keine Zeit finden zum Beten, tun in Wirklichkeit am wenigsten, aber sie merken es nicht. Ich habe heute Morgen ein Zitat von Luther gelesen. Das fand ich sehr interessant, das wollte ich mit euch teilen. Einer der Reformatoren in Deutschland. Und er hat gesagt, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt, aber Luther war einer der beschäftigsten Leute, die ich kenne. Ja? Der hat die Bibel übersetzt, der hat Doktorenarbeiten geschrieben, der hat an Universitäten unterrichtet, der hat so viel gemacht. Und er hat gesagt, ich komme nicht drum rum, 3 Stunden meiner besten Zeit, wenn ich viel Arbeit habe, und ich habe viel Arbeit, dass ich 3 Stunden meiner besten Zeit am Tag dem Gebet widme. Wie viel betest du, wie viel bete ich? Ein anderes Zitat von ihm ist, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Das ist ein gutes Zitat. Ja? Oft sagen wir, heute habe ich viel zu tun, deswegen habe ich keine Zeit zum Beten. Oder deswegen muss meine Andachtszeit kürzer ausfallen, weil zu viel los ist. Aber ich denke, wir müssen hier umdenken. Wenn nämlich das Gebet die Kraft, die Verbindung zur Kraftquelle ist, die uns, wodurch uns Gott Kraft schenken kann, den Tag und die Arbeit und die Mühsal zu tragen, dann sollten wir noch mehr beten. In einem Buch, was mir sehr wichtig geworden ist, als ich dieses Thema des Gebet oder die Wichtigkeit des Gebets ausgearbeitet habe, das Gebet heißt es einfach. Das sind Zitate von Ellen White. Da beschreibt sie auf der Seite 21, betet, ja betet, wie ihr noch nie zuvor gebetet habt, damit euch Satans Verführungen nicht verführen können, damit ihr nicht achtlos, gleichgültig und eitel werdet und religiöse Pflichten nur erfüllt, damit ihr euer Gewissen beruhigt. Krass, oder? Manchmal das Gebet, Seite 21, Absatz 3. Betet wie noch nie zuvor, damit euch Satan nicht verführt, dass er nicht die guten Dinge tut, um euer Gewissen zu beruhigen. Ja? Die Motivation ist ausschlaggebend dafür und Gebet hilft uns, die Motivation in die richtige Bahn zu lenken. Beten ist nicht nur Reden zu Gott. Ich habe ein Kabel, das ist echt lustig. Ich wollte es jetzt nicht mit hochnehmen, aber ich habe es dabei. Das funktioniert nicht. Du kannst mit dem Kabel kein Handy laden. Was ist mit dem Kabel los, ja? Da gibt es scheinbar Kabel, die sind reine Datenübertragungskabel. Mit denen kannst du nur Daten übertragen, aber die laden nicht. Das gibt's nicht, da habe ich ein falsches Kabel gekauft. Und manchmal sind Leute so bedacht, sich mit Gott zu verbinden durch Meditation und durch fernöstliche Rituale und sonst was, aber irgendwie finden die nicht die Verbindung zu Gott, wie Gott sie eigentlich schenken möchte. Ja, weil sie das falsche Kabel verwenden. Das Handy ladet nicht, da kannst du noch Stunden dran warten. Das Handy wird nie voll. Aber du musst das richtige Kabel nehmen. Und Gott gibt uns ganz klare Beispiele in seinem Wort, wie wir uns mit dieser Kraftquelle verbinden können. Und Jesus ist unser größtes Beispiel. Jesus hat nicht nur mit seinem Vater geredet, als Monolog, sondern er hat seinen Vater zu sich sprechen lassen. Jesus, nach dieser Zeit, die er mit seinem Vater verbracht hat, war er so gestärkt und er wusste, was des Vaters Willen war für diesen Tag, dass er hinausgehen konnte, um in der richtigen Motivation für Gott zu arbeiten. Nicht um sein Gewissen zu beruhigen, sondern wirklich ein Segen für Menschen zu sein. Und Jesus möchte auch, dass wir die gleiche Erfahrung machen. Er möchte, dass wir mit Gott sprechen und er mit uns. Mit ihm dürfen wir kommunizieren. Es ist anders, ob ich jetzt mit meiner lieben Frau spreche. Das ist eine Kommunikation. Sie redet, ich rede, wobei ich da viel zu lernen habe. Manchmal rede ich schneller und lass sie gar nicht zu Wort kommen. Das ist also, da muss man lernen, ja. Wenn man 2 individuelle Personen ist, dann muss man Kommunikation auch üben und lernen. Aber Gott möchte mit uns reden. Es ist anders, wie wenn ich jetzt einen Klempner bei mir zu Hause habe, der die Armatur im Bad wechseln muss. Dann sage ich ihm, bitte mach das und das und das. Er sagt, ja, fertig. Ja? Ich rede mit ihm, aber er redet nicht mit mir, außer er hat Fragen. Aber in der Beziehung ist es eine Kommunikation, wo beide miteinander sprechen. Und Gott wünscht sich diese Art der Beziehung. Im Buch Das Gebet, Seite 18, Absatz 1 heißt es, wir brauchen eine tiefe persönliche Erfahrung, die unser Herz und unsere Seele durchdringt. Wir brauchen eine lebendige Erfahrung mit göttlichen Dingen. Und diese möchte uns Gott schenken in der Zeit des Gebets, in der Zeit in der Gemeinschaft mit ihm. Wenn es in unserer Geschichte jemals eine Zeit gab, in der wir uns vor Gott beugen sollten, dann ist sie jetzt. Und wenn man so in die Welt hinausschaut, ja, was alles los ist, ob es Terroranschläge sind oder Naturkatastrophen oder was es ist, zeigt es uns, Jesus steht vor der Tür. Und es ist eine Zeit, in der wir leben, wo wir mehr beten sollten, denn jemals zuvor. Dienst für den Herrn beginnt niemals mit Aktivität, sondern mit der innigsten Gemeinschaft mit ihm. Und Abraham Lincoln, wer von euch sagt Abraham Lincoln was, der Name? Ja, es war ein Präsident in den USA zur Zeit von Ellen White. Und es war ein Mann Gottes, ja. Der hat viel, viel auf seinen Knien gearbeitet. Also nicht Gartenarbeit, sondern gebetet, ja. Und er hat gesagt, sehr oft bin ich auf die Knie gegangen, weil ich fest davon überzeugt war, dass ich zu niemandem sonst hätte gehen können. Oftmals bin ich auf die Knie gegangen, weil ich davon überzeugt war, dass ich zu niemandem sonst hätte gehen können. Und ich denke, dieses Prinzip, was Abraham Lincoln hier deutlich macht, hat Jesus ausgelebt. Jesus war ein Mann des Gebets. Er war ein Gebeter nach dem Herzen Gottes. Und da möchte ich mit euch ein paar Bibeltexte aufschlagen, um einfach Jesus zu betrachten, wie er im Gebet unser Vorbild ist. Lasst uns aufschlagen Matthäus Kapitel 14, Vers 23. Matthäus Kapitel 14, Vers 23. In Matthäus 14, Vers 23, da sind wir in der Situation, wo Jesus gerade die 5000 Männer und dazu noch Frauen und Kinder, also mindestens 20.000 Menschen, ihnen Essen gegeben hat. Eine Riesenerfahrung haben sie gemacht. Und die Jünger, die waren drum und dran und wollten Jesus zum König krönen. Die haben gesagt, boah, so ein König, den kann man brauchen. Der macht Kranke gesund, Blinde sehend und er kann auch noch Essen geben denen, die hungrig sind. Und Jesus schickt sie weg. Vielleicht lesen wir ab Vers 22. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Jesus hat gebetet, nicht im Trubel der Leute. Und ich denke, es ist wichtig, auch einsame Orte aufzusuchen, um zu beten. Also oft habe ich es so gemacht, dass ich, wenn ich die Predigt hatte, jetzt diesmal habe ich es nicht gemacht, aber heute Morgen hatte ich mehr Zeit zum Beten, da habe ich mich dann in der Küche an unserem Gebetsplatz hingekniet. Sonst bin ich oft gerne rausgegangen in die Natur und habe einfach mit Gott geredet. Und es ist so schön, an einsame Orte in der Natur sich zurückzuziehen und mit Gott zu sprechen und stille zu sein und ihn zu sich reden zu lassen. Und Jesus hat das so oft praktiziert. Schauen wir noch einen anderen Vers an. In Markus 1, Vers 35. Das nächste Evangelium, Markus 1, Vers 35. In Markus 1, Vers 35 heißt es, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf, also er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Markus 1, Vers 35 zeigt uns auch, dass Jesus nicht irgendwann spät am Nachmittag, als es ihm gepasst hat, als die Arbeit zu Ende war und alles und er nicht wusste, was er mit seiner Zeit anstellen soll, sondern früh am Morgen, als es sogar noch sehr dunkel war, ist Jesus aufgestanden und ist rausgegangen und hat gebetet. Also ich finde es auch wichtig zu sehen an Jesu Vorbild, wir sollten unsere Andachtszeit und die Zeit, die wir mit Gott verbringen, nicht irgendwo in den Tag hineinquetschen, ja, da wo es uns passt, sondern wie Luther auch gesagt hat, die beste Zeit meines Tages möchte ich Gott im Gebet widmen. Ja, eine Zeit auszuwählen, wo ich weiß, ich bin klar im Kopf, ich kann Gott begegnen und Gemeinschaft mit ihm haben im Gebet und im Bibelstudium. Ein anderer Vers noch in Lukas 5, Vers 16. In Lukas 5, Vers 16, das nächste Evangelium wieder. Man sieht, alle Evangelien zeugen davon, Jesus hat wirklich viel gebetet. Lukas Kapitel 5, Vers 16. Lukas Kapitel 5, Vers 16. Ich lese noch Vers 12, um einfach den Zusammenhang zu bekommen. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinaus auf den Berg ging, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und in Vers 16, ach nee, ich bin falsch. Lukas Kapitel 5, ich habe gerade Vers 6 gelesen, Kapitel 6 gelesen. Also ab Vers 12, da sieht man, und als er Jesus sah, und dann wird in diesem Abschnitt von Jesus gesprochen, und in Vers 16, dieses er bezieht sich auf Jesus, er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Also Jesus hat nicht nur an einem Ort gebetet, an vielen Orten, aber die waren einsam. Die hatten eine Charakteristik, dass sie einsam waren, wo er wirklich Zeit mit Gott alleine verbringen konnte. Was hat denn Jesus in dieser Zeit gemacht? Wie sahen denn diese Zeiten aus? Und da gibt uns Ellen White auch Aufschluss in dem Buch Das Gebet. Die frühen Morgenstunden verbrachte er oft an irgendeinem abgeschiedenen Ort. Er dachte nach, studierte die Heilige Schrift oder betete. Mit Gesang hieß er das Morgenlicht willkommen. Das Gebet auf Seite 179, Absatz 1. Als Mensch fühlte Jesus das Bedürfnis, von seinem Vater gestärkt zu werden. Er hatte auserwählte Gebetsstätten. Er liebte es, in der Einsamkeit der Berge mit seinem Vater Gemeinschaft zu pflegen. Er ist in allem unser Vorbild, schreibt sie. Im Das Gebet, Seite 177, Absatz 1. Bevor Jesus wichtige Entscheidungen getroffen hat, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr manchmal an einem Punkt in eurem Leben seid, wo ihr wichtige Entscheidungen treffen müsst. Bestimmt. Ob es nach der Schule ist, was für eine Ausbildung ich mache, ob es in einem Alter ist, wo man heiraten kann, welchen Ehepartner man nimmt, oder ob es einfach ein Umzug ist oder sonst Fragen, die man im Herzen trägt. Wichtige Entscheidungen muss jeder Mensch treffen. Als Jesus wichtige Entscheidungen treffen musste, hat er was ganz Besonderes gemacht. Und das habe ich vorweggenommen, leider. Aber lasst uns mal aufschlagen, ein Kapitel weiter, Lukas Kapitel 6, Vers 12. Lukas 6, Vers 12. Und der Absatz ist bei mir überschrieben mit die Wahl der 12 Apostel. Jesus wusste, er ist abhängig von seinem Vater. Er war zwar Gott und Mensch in einem, aber er wusste, er möchte nichts getrennt von seinem Vater tun. Das, was sein Vater möchte, das möchte er tun. Und so wusste er, dass er das, was ihm auf dem Herzen war, Gott, Vater, fragen musste. Er musste ihn bitten, Herr, führe du mich. Ja, was soll ich tun? Wen soll ich wählen? Und es war ihm so ein großes Anliegen bei der Wahl der 12 Apostel, dass er nicht gesagt hat, ich bete jetzt mal eine Stunde und dann ist es gut, sondern lasst uns mal schauen, was Lukas schreibt. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und was machte der dort? Dürft es gerne sagen. Er verharrte im Gebet die Nacht hindurch, im Gebet zu Gott. Also er hat die ganze Nacht durchgebetet, weil es ihm so ein Anliegen war. Und wenn wir rückblickend schauen, stand und fiel alles davon ab, wie die Gemeinde wird, an der Wahl der 12 Apostel, nicht wahr? Wenn er da eine falsche Wahl getroffen hätte, gut, er hat es nicht getan, Gott sei Dank, aber wenn die Menschen, die 12 Apostel, falsche Leute gewesen wären, alle 12, dann wäre die Gemeinde nicht das, was sie heute ist. Aber weil Jesus sich hat führen lassen von seinem Vater und weil er wusste, wie wichtig diese Entscheidung ist und die Nacht hindurch gebetet hat, dürfen wir jetzt zurückschauen und sagen, Gott, Jesus, du hast alles richtig gemacht. Die Gemeinde ist das, was sie ist, weil du damals keine leichte Entscheidung getroffen hast. Du hast die Nacht hindurch gebetet, es war dir ein Anliegen. Und ich denke, wir sollten uns Jesus als Vorbild nehmen. Es muss nicht gleich unbedingt die Nacht hindurch betend sein, aber man sieht an der Länge des Gebets, an der Dringlichkeit, wie wichtig es Jesus war, diese Entscheidung nach dem Willen seines Vaters auch zu treffen. Ein Zitat möchte ich, dass ihr es behaltet. Es ist ein Satz, der ist mir hängen geblieben und der ist mir wichtig geworden, weil es nämlich das zum Ausdruck bringt, was Gebet wirklich macht, was für eine Macht Gebet hat. Satan lacht über unser Wissen. Er spottet über unsere Bemühungen, aber er zittert, wenn wir beten. Wollt ihr auch Satan zum Zittern bringen? Dann betet. Betet nach dem Herzen Gottes. Schüttet euer Herz ihm aus, wie David es getan hat. Ja, der hat ihm alles gesagt. Wir können nicht falsch beten. Ja, wenn wir aufrichtig vor Gott kommen, dann hört Gott jedes Gebet und es vermag viel, sagt Jakobus. Kennt ihr den Evangelisten Moody? Da gab es mal so in den 1950er Jahren, 40er Jahren, gab es, wenn so Evangelisationen waren, dann gab es oft so einen kurzen Videoclip von dem Moody-Institut. Und man darf es nicht verwechseln mit dem Spiritisten Moody. Da gab es auch einen Spiritisten, ähnliche Zeit. Ja, also da ist wichtig, das ist das Moody-Institut, also der Evangelist Moody, der hat mal gesagt, eine Gebetsversammlung, wie sie die Jünger zu Pfingsten hatten, würde die ganze gottlose Gesellschaft erschüttern. Eine Gebetsgemeinschaft oder eine Gebetsversammlung, wie sie die Jünger zu Pfingsten hatten, würde die ganze gottlose Gesellschaft erschüttern. Glaubt ihr das? Wenn man schaut, wie die Jünger gebetet haben, die waren einmütig zusammen, die haben geteilt, die haben ihre Sünden bekannt, die haben Dinge, die zwischen ihnen lagen, beiseite gelegt und Gottes Geist konnte in Vollmacht an ihren Herzen wirken und sie waren ein Licht für die damalige Welt. Und an einer anderen Stelle sagt Moody, über unsere Gebetsversammlungen lacht der Teufel. Sie sind eine Blamage für Gott. Warum? Fragt euch selber, wie bete ich? Komme ich zusammen zum Gebet? Bin ich dabei, wenn eine Gebetsgemeinschaft in der Gemeinde da ist? Oder finde ich keine Zeit dafür? Ist mein Herz nicht wirklich dabei, wenn gebetet wird? Bin ich mit den Gedanken vielleicht schon ganz woanders, während ich mit Gott reden möchte? Ich denke, wir brauchen Beter in Deutschland. Deutschland braucht Beter, die erfüllt sind mit der Liebe Gottes. Und Johannes schreibt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich bin mir sicher, dass Gott jedem von uns diese Liebe schenken möchte. Und er kann sie uns schenken, wenn wir ihn darum bitten. Ich möchte mit euch ein Zitat teilen, das ist aus dem Buch Ruf an die Jugend, Seite 83. Satan fürchtet nichts so sehr. Und jetzt hört gut zu. Satan fürchtet nichts so sehr, als dass Gottes Volk seinen Weg durch Entfernung jedes Hindernisses ebnet und der Herr seinen Geist auf eine dahinsiechende und unbußfertige Gemeinde ausgießen kann. Ich fasse es noch meine eigenen Worte zusammen. Satan hat Angst vor einer Sache, mehr als vor allen anderen, dass die Gemeinde oder der Gottesvolk den Weg frei macht für das Wirken des Heiligen Geistes, indem sie alles beiseite legen, was ihn daran hindert, in Vollmacht an der Gemeinde wirken zu können. Und dann führt sie fort und sagt, ginge es nach Satan, würde es am Ende der Tage keinerlei religiöse Erweckung geben. Wir kennen aber seine Schliche. Es ist durchaus möglich, seinen Macht zu widerstehen. Wenn dem Geist Gottes der Weg bereitet wird, dann wird der Segen nicht ausbleiben. Satan kann ebenso wenig die Fülle des Segens, der sich auf das Volk des Herrn ergießen will, verhindern, wie er in der Lage ist, das Himmelsfenster zu verschließen, damit kein Regen die Erde befeuchten kann. Also Satan hat nicht die Macht, den Himmel zuzumachen, dass kein Regen mehr fällt. Wir haben es gesehen, es war sehr trocken, ja, es war echt gut, dass mal wieder Regen fällt. Und es liegt in Gottes Macht. Er ist derjenige, der Regen sendet zur richtigen Zeit. Satan kann es nicht verhindern. Und genauso wenig kann auch Satan verhindern, dass der Heilige Geist in der Fülle an unseren Herzen wirkt, wenn wir den Weg dafür frei machen. Es liegt an dir und an mir. Und sie schreibt weiter, gottlose Menschen und böse Geister vermögen das Werk Gottes nicht aufzuhalten oder des Herrn Gegenwart von der Versammlungen seines Volkes auszuschließen. Die Gläubigen müssen nur das Wollen haben und mit zerschlagenen und zerknirschten Herzen ihre Sünden bekennen und ablegen und sich im Glauben an die Verheißungen Gottes klammern. Das ist der Schlüssel. Vergesst diesen Satz nicht. Die Gläubigen müssen das wollen und mit zerschlagenen und zerknirschten Herzen ihre Sünden bekennen und ablegen und sich im Glauben an die Verheißungen Gottes klammern. Die Bibel ist voll von Verheißungen, von Versprechen, die Gott uns gibt. Und wenn ich so drüber rede, ich bin Gott so dankbar für dieses Buch. Tausende von Menschen, Millionen von Menschen haben ihr Leben hingegeben, dass wir dieses Buch haben können. Und es ist voll von Versprechen, die Gott uns gibt, weil er uns liebt, weil er dich und mich liebt. Und er sehnt sich nach dieser Gemeinschaft. Und es liegt an dir, ob du dieses Kabel in die Steckdose steckst und dich füllen lässt vom Heiligen Geist, damit du wieder geben kannst und Menschen zum Segen wirst. Jesus hat es getan und deswegen war er dieser Segen für uns. Und deswegen konnte er dieses Vorbild sein, weil er diese Zeit mit seinem himmlischen Vater verbracht hat und uns ein Vorbild gegeben hat, dass auch wir in seinen Fußstapfen wandeln sollen. Satan lacht über unser Wissen, er spottet über unsere Bemühungen, aber er zittert, wenn wir beten. Und ich wünsche mir, dass wir beten und dass wir die Sünde ablegen, die uns so leicht umstrickt, und den Kampf kämpfen, indem wir auf Jesus Christus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich möchte eine Erfahrung erzählen, wie mächtig Gott wirkt, wenn wir beten. Mittlerweile schon 12 Jahre her. Da habe ich meine Frau Anne noch gar nicht gekannt, so richtig, also nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich wollte unbedingt eine Freundschaft anfangen. Und da war ein junges Mädel, wir waren auf einer Bibelfreizeit in Österreich. Und die wollte ich gerne besser kennenlernen und habe auf dieser Freizeit gemerkt, die hat ja schon jemanden, der Interesse an ihr hat. Und in mir kam so richtig Eifersucht hoch. Kennt ihr das? So ein Gefühl, wo man sagt, boah, das gibt's nicht, jetzt bin ich zu spät, und dann, man ist enttäuscht, man ist eifersüchtig, man will am liebsten irgendwie was machen, dass die wieder auseinander sind und du die Chance wieder hast. Und dieses Gefühl war sehr stark in mir und ich habe gemerkt, das möchte ich nicht. Und so bin ich in mein Zimmer dort gegangen und habe die Bibel aufgeschlagen, und ich möchte euch bitten, das mit mir auch zu tun, in Johannes Kapitel 8, Vers 36. Und das ist zum Beispiel so eine Verheißung, so ein Versprechen, was Gott uns gibt. Johannes 8, Vers 36. Und da heißt es, wenn euch nun der Sohn frei macht, und es spricht von Jesus, der gekommen ist, um uns frei zu machen, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ist das nicht schön? Ob du eine Sucht hast zum Rauchen, ob du, was auch immer dich belastet, ob es eine Sucht ist, ob es ein Gefühl ist, was du nicht haben möchtest, wo du weißt, es ist falsch. Jesus kann dich frei machen. Und wir dürfen uns an diese Verheißungen klammern. Ich habe ihm meine Schuld bekannt. Ich habe gesagt, Herr Jesus, es ist Sünde, Eifersucht nachzugehen. Ich möchte dich bitten, dass du mich frei machst von diesem Gefühl. Und ich weiß, du kannst es machen, denn du hast es hier gesagt. Ich klammere mich da dran an diese Verheißung. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und ich habe gesagt, Herr, nimm mir diese Eifersucht und schenk mir Liebe. Im Namen Jesu danke ich dir, dass du es gemacht hast. Amen. Und wisst ihr, was passiert ist? Was denkt ihr? War es noch da oder war es weg? Nein, es war weg. Es war komplett weg. Ich bin aus meinem Zimmer raus, habe die zwei gesehen und das Gefühl war wieder da. Krass, oder? Jetzt war es weg und jetzt sehe ich die und dann ist es wieder da. Kann Gott nicht wirken oder was ist los? Manchmal muss man mehrmals beten. Ja? Einmal beten und danach die Flinte ins Korn schmeißen und sagen, es wirkt nichts, funktioniert nicht, bringt nichts, stimmt nicht. Manchmal müssen wir öfters beten. Jesus hat auch, wie oft gebetet im Garten Gethsemane? Dreimal. Ja, es war nicht eine leichte Sache. Jesus hätte auch sagen können, einmal beten, bringt nichts, ach komm, ich lasse die Menschen sterben, ich gehe wieder zu meinem Vater, funktioniert nicht. Ja, dreimal beten müssen. Und wenn Jesus öfters beten muss, wie oft müssen wir dann beten? Ja? So bin ich wieder ins Zimmer gegangen und habe wieder gebetet. Das gleiche Gebet. Und ich war wieder frei. Bin wieder rausgegangen, hab die wieder gesehen und es war wieder da. Ich musste 5-mal in mein Zimmer gehen und 5-mal mehr oder weniger das gleiche Gebet beten. Gott bitten, dass er mich frei macht von diesem Gefühl der Eifersucht. Und als ich das 5. Mal gebetet habe und auf meinen Knien war, da kam ein Friede über mich, den ich euch nicht beschreiben kann. Das müsst ihr selber erleben. Ja. Ein Friede, der so tief war, dass ich gesagt habe, egal was jetzt ist, ich habe Frieden und ich freue mich. Und als ich dieses nächste Mal gesehen habe draußen, habe ich weder Eifersucht noch irgendwie neutrale Gefühle gehabt, sondern ich habe mich wirklich gefreut, dass diese 2 jungen Menschen zusammen sind und unter Gottes Segen stehen. Ich habe angefangen, für sie zu beten. Und wir sind Freunde bis heute. Ja? Die haben geheiratet, die haben mich auf die Hochzeit eingeladen. Und ich fand, das war eine der schönsten Hochzeiten, auf denen ich je war. Warum? Weil ich bereit war, dieses Gefühl, die Sünde loszulassen, Gott abzugeben, um Befreiung zu beten. Und er hat mir den Sieg geschenkt und ich durfte erleben, wie Gott Gebete erhört. Und es gibt noch so viele andere Geschichten. Aber eine der bewegendsten Geschichten möchte ich mit euch teilen. Ihr kennt alle meinen Papa. Der war hier Gemeindeglied in der Gemeinde. Und er hat sich von meiner Mama getrennt, hat wieder geheiratet. Und wie das so ist als Kind von Scheidungseltern, also von Eltern, die sich scheiden lassen, wir haben heute auch in der Lektion das angeschnitten, dass Ehen auch in die Brüche gehen können. Und wir wissen auch, warum das oft passiert, weil Satan alles dran setzt, um Ehen kaputt zu machen. Und an der Stelle möchte ich uns alle ermutigen, betet füreinander, betet miteinander als Ehepaare und betet auch für Ehepaare, ja, dass Gott diese Ehen stärkt und segnet. Satan schläft nicht und er hat die Ehe von meinen Eltern kaputt gemacht. Und ich hatte so das Gefühl, der Papa ist an allem schuld. Ja. Und ich hatte so ein richtiges Hassgefühl. Könnt ihr das euch vorstellen? Also so, ich würde am liebsten alles kaputt machen, ihn umbringen, was auch immer. Also die Gefühle waren schrecklich. Und es war 2000, ja, das vor 19 Jahren, als ich in Schweden war auf einer Missionsschule und ich habe über meine Gefühlswelt nachgedacht und habe gesagt, Marcel, du nennst dich Christ, du nennst dich Adventist und du hast solche Gefühle deinem Vater gegenüber. Kennt ihr das Gebot, ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst in dem Land, das Gott dir, der Herr, dein Gott geben wird? Das hat nichts mit Ehre zu tun gehabt. Und ich habe mich versündigt vor Gott. Und ich habe Gott meine Schuld bekannt und ich habe angefangen, für meinen Vater zu beten. Das war kein 5-mal beten. Ich weiß nicht, wie viele 100 Male ich dafür beten musste. Aber Gott hat über die Jahre mein Herz so verändert. Dass von Hass Liebe geworden ist. Von Unverständnis Mitgefühl. Von Sturheit Offenheit. Gott hat mein Herz so verändert, dass ich meinem Vater in die Augen schauen darf, ihn in den Arm nehmen darf und sagen darf, Vater, Papa, ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Und mir war das so wichtig, als ich Anne kennengelernt habe, ich möchte mich mit meinem Vater versöhnen, bevor wir heiraten. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben einen Menschen, dem du nicht verzeihen kannst, der dir irgendwas angetan hat, wo du böse drauf bist, wo du Hassgefühle hast. Ich möchte dich ermutigen. Geh in dein Kämmerlein, geh an den einsamen Ort. Bitte Gott, dass er diese Person segnet. Und bitte Gott, dass er dein Herz neu macht. Und er macht es. Bleib dran, gib nicht auf. Er macht es, wenn du weiter dran betest und bereit bist, von deinem hohen Ross runterzusteigen und in Demut ihn zu suchen und die Sünden abzulegen. Ich habe meinen Papa angerufen. Ich habe meinem Papa gesagt, du, Gott hat mir ein neues Herz geschenkt. Ich liebe dich, aber ich möchte dich um Vergebung bitten, dass ich so viele Jahre Hassgefühle dir gegenüber hatte. Wisst ihr, was passiert ist? Das erste Mal in meinem Leben hat Papa zugegeben, dass er auch nicht alles richtig gemacht hat. Und wir haben zusammen im Telefon geweint, wir haben uns versöhnt, wir haben beide gebetet. Und der Papa hat für die Mama gebetet, das hat er auch meinen Ohren noch nie bewusst gemacht. Es war eine Harmonie da, die unvorstellbar ist. Warum? Weil wir einen mächtigen Gott haben. Wenn wir uns im Gebet an ihn wenden, kann er Wunder bewirken, wo Menschen nur Mauern bauen. kann er Mauern wegreißen, so als ob sie nie da gewesen wären. Er kann Brücken bauen über jede Mauer drüber hinweg. Und als wir dann die Hochzeit hatten, am 16.07.2016, der Sabbat davor, da haben wir einen Familiengottesdienst in unserer Ferienwohnung gehabt. Der Papa hat den Gottesdienst geleitet, die Mama war da, seine Frau war da, mein Halbbruder war da, mein Bruder, ich, wir waren alle zusammen und es war eine Harmonie da. Man hat gespürt, wie Engel ein- und ausgehen. Es war so schön. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wenn man das nicht erlebt hat als Scheidungskind, so eine Wiedervereinigung zu erleben, das ist ein Wunder, ein Riesenwunder. Und ich bin Gott so dankbar. Ich bin so dankbar, dass alles wieder in Butter ist, sage ich jetzt mal. Ja? Dass wir uns versöhnen konnten. Wir haben ihn hin und wieder besucht. Wir haben eine super Zeit. Ich verstehe mich mit dem Papa gut. Ich habe ihn lieb und ich möchte euch ermutigen, dass wenn es etwas gibt in eurem Leben, betet füreinander, betet miteinander. Und Gott kann Wunder wirken. Es gibt noch viel zu erzählen, wie Gott Gebete erhört, wie er Wunder wirken kann. Aber ich möchte mit euch einen Text lesen, der mir sehr wichtig geworden ist. Jeremia 33, 3. Eine Verheißung, an die sich jeder von uns klammern kann. Jeremia 33, 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Ist das nicht schön? Wir dürfen Gott anrufen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, egal wie wir uns fühlen. Und er wird uns antworten und uns große und unbegreifliche Dinge verkünden. Es gibt so viele Verheißungen, ich ermutige euch echt, mehr darüber zu studieren, Verheißungen rauszuschreiben. Und ein ganz tolles Gebetsseminar ist vom Kurt Hasel. Kennt ihr den? Wer kennt Kurt Hasel nicht? Kurt Hasel kennt ihr nicht? Dann geht heute Nachmittag mal in YouTube oder morgen oder wann ihr Zeit habt und gebt ein Gebetsseminar Kurt Hasel. Und die ersten Videos schaut ihr einfach an und lasst Gottes Geist an eurem Herzen wirken. Ihr werdet wirklich gesegnet sein. Es ist so ein wunderbares Seminar. Von ihm habe ich sehr viel gelernt zum Thema Gebet. Ich denke, unser größtes Problem ist, dass wir so viel über Gebet wissen, aber so wenig beten. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr in der Gemeinde, glaube ich, einen Gebetskreis habt, wo ihr euch jeden Tag trefft. Stimmt das? Einmal in der Woche. Ach, einmal in der Woche, okay. Irgendwas war da mal, der Jens Killer hat erzählt, Jens Heim hat erzählt, dass sie irgendwie jeden... Ach, für 40 Tage. Ah, okay. War schön, auch schön. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wo man zusammen zum Beten kommt. Und wenn ihr einmal in der Woche, ich denke, das ist für jeden möglich, dass man irgendwo schaut und wenn man nicht vor Ort kommen kann, dass man sich vielleicht zusammenruft, mit Leuten zusammen zu beten, ist unheimlich segensreich. Denn Gott besitzt einen Himmel voller Segnungen, die er an jene austeilen möchte, die ernstlich nach der Hilfe suchen, die nur der Herr allein geben kann. Sein Zitat aus dem Buch Das Gebet, Seite 31, Absatz 2. Gott möchte uns segnen. Und ich bin froh, dass von Seiten der Generalkonferenz sehr viel dafür gemacht wird, dass Erweckung und Reformation in unseren Gemeinden Einzug gewinnen. Ihr kennt die Seite vielleicht, revivalandreformation.org. Genau, revivalandreformation.org. Wer Englisch kann oder Spanisch, der ist sehr gesegnet. Weil da gibt es ganz viele Beiträge, Artikel, Videos, was auch immer, Predigten, Material noch und nöcher, wo man sich anschauen kann, runterladen kann und reich gesegnet wird zum Thema Erweckung und Reformation und das Gebet ein ganz, ganz wichtiger Baustein darin. Ich möchte euch ermutigen, füreinander zu beten. Und dass wir mit Gott über Menschen sprechen, bevor wir mit Menschen über Gott sprechen. Ja, möge Gott uns darin segnen. Amen.